Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Diesmal im Mittelpunkt aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, die Begegnung zwischen Jesus und einer Frau aus Samarien. Der Bericht darüber nimmt in den ersten Versen Bezug auf das vorangegangene Kapitel, in dem geschildert wurde, wie einige Jünger von Johannes dem Täufer ein wenig neidisch auf Jesus und seine Jünger blickten. Bis vor kurzem war ihre Welt noch in Ordnung gewesen. Johannes und sie hatten eine Monopolstellung inne gehabt, was die besondere Art der Verkündigung und das Taufen anbelangte. Zwar hatte sich Johannes stets als Wegbereiter Jesu verstanden und auf ihn hingewiesen, doch als dann Jesus und seine Jünger auf der Bildfläche erschienen und viel Zulauf hatten, empfanden das einige der Johannesjünger als eine Konkurrenzsituation. Johannes selbst dagegen war vollkommen zufrieden. Er hatte den Eindruck, seine Aufgabe ganz im Sinne Jesu erfüllt zu haben und sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Was so viel bedeutet wie, jetzt ist es an der Zeit, dass die Menschen auf ihn blicken, und ich werde immer mehr in den Hintergrund treten. Johannes der Täufer muss in der Umgebung von Jerusalem für einiges Aufsehen gesorgt haben. Mit einem Gewand aus Kamelhaaren bekleidet, unrasiert und mit langen Haaren, zog er durch die Gegend und rief die Leute auf, Buße zu tun. Denn, so seine Begründung, das Reich Gottes sei nahe herbeigekommen. Beim Predigen nahm er kein Blatt vor den Mund. Besonders die religiösen Führer des Volkes wurden von ihm manchmal scharf attackiert. Wahrscheinlich waren sie froh, dass seine Anziehungskraft auf die Menschen mit der Zeit langsam nachließ. In den ersten Versen von Kapitel 4 wird berichtet, als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. In diesen Versen stecken einige interessante Informationen, wenn man sie mit den Zeitangaben in Kapitel 3 und 4 verknüpft. Sie erinnern sich. Jesus, der aus der Provinz Galiläa stammte, war nach Judäa gekommen, um in Jerusalem das Passafest zu feiern. Das dürfte üblicherweise im Monat April gewesen sein. Danach war Jesus nicht nach Galiläa zurückgekehrt, sondern muss offenbar fast ein Dreivierteljahr in Jerusalem und Umgebung geblieben sein. Das schließe ich aus einer Bemerkung in Kapitel 4, Vers 35. Da heißt es, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Sprich, als Jesus Judäa und besonders die Umgebung von Jerusalem verließ, muss es bereits Dezember oder Januar gewesen sein. In den Monaten davor hat er gepredigt und Kranke geheilt, und seine Jünger haben offenbar viele Menschen zur Taufe geführt. Das kam den Pharisäern zu Ohren, und sie stellten fest, dass Jesus und seine Jünger inzwischen erfolgreicher, in Anführungsstrichen, waren als Johannes der Täufer und seine Jünger. Gut möglich, dass es in diesem Zeitraum auch dazu kam, dass Johannes gefangen genommen wurde und seine Jünger allein unterwegs waren. In der letzten Sendung hatte ich ja bereits erwähnt, dass sich Johannes mit dem galiläischen Landesfürsten Herodes Antipas nebst Gattin angelegt hatte und dafür im Gefängnis landete. Auf jeden Fall scheint es so, als ob Jesus, wie am Anfang von Kapitel 4 beschrieben, deshalb aus Judäa wegging, um sich keinen Ärger einzuhandeln. Denn dass die Pharisäer auf ihn und seine Jünger aufmerksam geworden waren, brachte gewissermaßen den himmlischen Plan in Gefahr, nachdem er erst zu einem späteren Zeitpunkt für die Sünden der Menschen sterben sollte. »Meine Stunde ist noch nicht gekommen«, sagte Jesus bei einer anderen Gelegenheit. Und in Kapitel 10 des Johannesevangeliums betont er sogar ausdrücklich, dass er es nicht zulassen wird, dass seine Feinde über den Zeitpunkt seines Todes entscheiden. »Niemand nimmt mein Leben von mir«, sagt Jesus, »sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Das Gebot habe ich empfangen von meinem Vater.« Also, nach einem längeren Aufenthalt in Judäa machte sich Jesus auf in Richtung Norden nach Galiläa. Sein Ziel war vermutlich Kapernaum, das Städtchen am See Genezareth, das zwischenzeitlich zu seiner Wahlheimat geworden war. Allerdings machte er kurz davor auch noch einen Abstecher nach Kana, an jenen Ort, wo er bei einer Hochzeitsfeier Wasser zu Wein verwandelt hatte. Um von seinem Ausgangspunkt in Judäa nach Galiläa zu gelangen, gab es für Jesus mehrere Möglichkeiten, was die Reiseroute betrifft. Deshalb ist die folgende Formulierung in unserem Bibeltext ziemlich auffällig. In Johannes 4, Vers 4 heißt es, er musste aber durch Samarien reisen. Warum musste er? Eine Alternative wäre gewesen, sich westlich von Samarien zu halten und einer Route entlang der Mittelmeerküste zu folgen, die es übrigens auch heute noch gibt. Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, Samarien östlich zu umgehen, also entlang der Ostseite des Jordans. Klar, der direkte Weg nach Galiläa führte durch Samarien hindurch. Aber der antike Historiker Josephus berichtet, dass diese Route von den meisten Juden gemieden wurde, weil sie den Kontakt mit den Einwohnern Samariens möglichst vermeiden wollten. Die Samariter oder Samaritaner waren ein Mischvolk und akzeptierten als heilige Schriften nur die 5 Bücher Mose. Aus jüdischer Sicht waren sie deshalb Ketzer. Für Jesus jedoch scheinen diese Vorbehalte kein Grund gewesen zu sein, Samarien zu umgehen. Trotzdem bleibt die Frage, warum heißt es in Vers 4 unseres Bibeltextes, er musste durch Samarien reisen? Aus meiner Sicht gibt es dafür nur eine Erklärung. Er musste dort unbedingt mit einer ganz bestimmten Frau zusammentreffen, weil sein Vater im Himmel es so wollte. Ich würde das nicht behaupten, wenn Jesus nicht selbst in Vers 34 seinen Jüngern erklären würde, mein Auftrag, beziehungsweise, wie Jesus es ausdrückt, meine Speise ist es, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und dass ich vollende sein Werk. Ich lese nun Vers 5. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Bis auf den heutigen Tag kann man dort übrigens Josefs Grabstätte besuchen, wobei natürlich, wie fast immer, eine gewisse Unsicherheit bleibt, ob hier tatsächlich die Gebeine Josefs begraben wurden. Der Berg Gerizim liegt dagegen unzweifelhaft im Nordwesten und am Hang dieses Berges die Synagoge der Samariter. Und an der Gabelung der alten Römerstraße südlich von Sychar ist Jesus an einem Brunnen jener Frau begegnet, von der gleich die Rede sein wird. Vers 6. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde. Bei den Zeitangaben muss man ein wenig aufpassen, dass man sich nicht aufs Glatteis führen lässt. Denn nach römischer Zeitrechnung wäre die 6. Stunde abends gegen 18 Uhr gewesen. Nach jüdischer Zeitrechnung ist es jedoch ungefähr 12 Uhr mittags. Kein Wunder, dass sich Jesus erschöpft am Brunnen niederlässt. Denn außer der zurückgelegten Wegstrecke macht ihm vermutlich auch die Mittagshitze zu schaffen. Diese Szene, Jesus völlig müde an einem Brunnen, erinnert mich noch einmal an einen Vers aus der Vorrede, dem Prolog zum Johannesevangelium. Dort heißt es über Jesus, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Fleischwerden bedeutet in diesem Zusammenhang ein Mensch werden. Ein Mensch, der eben nicht rund um die Uhr einsatzfähig ist, sondern der manchmal auch mit seinen Kräften völlig am Ende ist. Dieser Gedanke rührt mich sehr an, dass Jesus, der Sohn Gottes, die himmlische Herrlichkeit verlassen hat und nun hier als müder Wanderer eine Pause einlegt. Warum tut er sich das an? Nun, in diesem Fall, um einer ganz bestimmten Frau zu begegnen. Einer samaritischen Frau, wohlgemerkt. Dass die meisten Juden den Samaritern gegenüber gewisse Vorbehalte hatten, hatte ich ja vorhin schon ausgeführt. Wir erreichen Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Dass jemand zur heißesten Zeit des Tages an den Brunnen kam, um Wasser zu schöpfen, dürfte ziemlich ungewöhnlich gewesen sein. Wasser schöpfen und es dann nach Hause schleppen, Solche Arbeiten erledigte man lieber in den kühleren Morgenstunden oder am Abend, zumal der Brunnen außerhalb der Stadt lag. Manche Bibelausleger vermuten, dass diese Frau absichtlich zur Mittagszeit an den Brunnen ging, um möglichst niemanden zu treffen. Und manche glauben auch, dass man ihr schon äußerlich ansehen konnte, dass sie kein besonders glückliches Leben führte. Sorgenfalten im Gesicht oder wie sich jemand kleidet, können manchmal einiges darüber aussagen, wie es einem Menschen geht. Aber selbst wenn der Frau äußerlich nichts anzumerken war, Jesus wusste ohnehin, wen er vor sich hatte. Seine Bitte, ihm etwas zu trinken zu geben, war bestimmt auf seinen Durst zurückzuführen. Aber zugleich bot sich dadurch ein guter Anknüpfungspunkt für ein Gespräch an. Aus Vers 8 erhalten wir jedoch vorher noch eine weitere Information. Dort heißt es, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Jetzt wissen wir also, dass die Jünger nicht dabei waren, als Jesus die Frau ansprach. Und, was ich auch ganz interessant finde, offenbar machte es Jesus und seinen Jüngern nichts aus, samaritische Lebensmittel zu konsumieren. Die meisten Juden dagegen lehnten das strikt ab. Essen aus Samarien? Nein, danke. Egal, um was es sich handelte, aus ihrer Sicht war es genauso unrein wie Schweinefleisch. Vers 9. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, also zu Jesus, »Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist, und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern.« Wahrscheinlich erkennt die Frau an der Kleidung, vielleicht aber auch am Dialekt, dass Jesus ein Jude ist. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sie einfach nur erstaunt ist, dass Jesus sie um Wasser bittet, oder ob sie ihm ziemlich unhöflich zu verstehen gibt, »Ich soll dir was zu trinken geben, wie komme ich dazu? Sonst wollt ihr Juden mit den Samaritern doch auch nichts zu tun haben.« Auf jeden Fall macht sie zunächst keine Anstalten, auf den Wunsch Jesu einzugehen. Doch Jesus lässt nicht locker und weckt durch das, was er dann sagt, offensichtlich ihre Neugier. Weiter ab Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, »Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn, und er gebe dir lebendiges Wasser.« Spricht zu ihm die Frau, »Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Kinder und sein Vieh.« Der Bann scheint gebrochen. Die Frau gibt zu erkennen, dass sie Jesus zwar nicht ganz folgen kann, aber sie redet ihn respektvoll mit Herr an, was sie vorher nicht getan hatte. Interessant ist auch, dass sie ihn von unserem Vater Jakob erzählt, der uns diesen Brunnen gegeben hat. Ich denke, das tut sie absichtlich, um darauf hinzuweisen, dass Samariter und Juden dieselben Wurzeln haben. Doch nach der assyrischen Gefangenschaft im 8. Jahrhundert vor Christus waren die Samariter Mischehen mit Leuten aus anderen Völkern eingegangen. Jesus geht darauf nicht ein, sondern redet weiter über das lebendige Wasser, das nur er im Angebot hat. Weiter ab Vers 13. Jesus antwortete und sprach, »Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.« Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass Jesus nicht über das Wasser im Jakobsbrunnen spricht. Und obwohl die Frau immer noch nicht richtig verstanden hat, worauf er hinaus will, hat er wohl doch eine Sehnsucht in ihr entfacht. Übrigens bin ich überzeugt davon, dass auch heutzutage diese Sehnsucht tief verborgen in vielen Menschen steckt, auch wenn sie sich nach außen hin zufrieden geben mit den Wasserlöchern dieser Welt. Und manchmal ist es gar nicht so schwer, ihre Sehnsucht nach lebendigem Wasser wieder zu wecken. Seltsam, was nun in der Frau am Brunnen vor sich geht. Sie bittet Jesus darum, ihr solches lebendiges Wasser zu geben, das er immerhin mit dem ewigen Leben in Verbindung bringt. Doch dann scheint sie diesen Gedanken wieder beiseite zu schieben und denkt nur daran, wie praktisch es doch wäre, nicht ständig zum Wasserschöpfen an den Jakobsbrunnen kommen zu müssen. Hören Sie selbst, wie die Frau reagiert. Ich lese Vers 15. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Und nun geschieht etwas Eigenartiges. Jesus scheint plötzlich das Thema zu wechseln, als ob die Sache mit dem lebendigen Wasser für ihn erledigt wäre. Als ob er keine Lust mehr hätte, sich mit dieser begriffsstutzigen Frau auseinanderzusetzen. Vers 16. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Tja, was führt Jesus im Schilde? Soll ihr Mann ihr erklären, was es mit dem lebendigen Wasser, von dem Jesus redet, auf sich hat? Hat er vielleicht Theologie studiert und kennt sich damit besser aus als seine Frau? Nichts dergleichen. Sondern Jesus erkennt die Sehnsucht der Frau nach dem lebendigen Wasser, das ihr Leben verändern kann. Aber er spürt auch, dass er ihr auf die Sprünge helfen muss. Und der weitere Verlauf des Gesprächs zeigt, dass er sie offenbar auf einen wunden Punkt in ihrem Leben hinweisen will. Denn die Aufforderung, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her, löst einen schmerzhaften, aber auch notwendigen und letztlich heilenden Prozess in ihr aus. Ich lese weiter ab Vers 17. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Peng! Was für eine Antwort! Ich weiß kaum, wen ich mehr bewundern soll. Jesus, weil er auf äußerst geschickte Weise die Frau dazu gebracht hat, den wunden Punkt in ihrem Leben selbst anzusprechen, oder die Frau, die weder mit rotem Kopf davonläuft, noch in Tränen ausbricht. Manch einer wird die Art und Weise, wie Jesus sich verhält, gewiss als rücksichtslos, vielleicht sogar als unverantwortlich empfinden. Aber ich glaube, mit Jesus in Kontakt zu treten, bedeutet auch immer, dass etwas mit der Sünde geschehen muss, die ein Mensch mit sich herumschleppt. Anders ausgedrückt, Jesus konnte es einfach nicht mit ansehen, dass die Frau nach dem Wasserholen am Brunnen nach Hause zurückkehrt und weiterlebt wie zuvor. Denn ein glückliches Leben schien das nicht zu sein. Anscheinend war sie mehrfach verheiratet gewesen, und da eine Scheidung normalerweise von einem Mann ausging, könnte es gut sein, dass sie mehrmals verstoßen wurde. Wenn es so sein sollte, dann vermutlich nicht ganz ohne Grund. Vielleicht war es nicht zum Aushalten mit ihr. Möglich ist aber auch, dass sie ein- oder zweimal Witwe wurde. Häufiger aber wohl kaum. Und nun lebte sie also mit einem Mann zusammen, der nicht mit ihr verheiratet war, sondern der eventuell sogar Ehebruch beging. Nun liegt also ein Teil der traurigen Lebensgeschichte dieser Frau offen vor ihr und vor Jesus. Ein guter Zeitpunkt, um reinen Tisch zu machen. Im Grunde kann man dieser Frau doch nur wünschen, dass sie mit Jesus darüber spricht, wie es in ihrem Leben weitergehen und wie sie ihr Leben verändern könnte. Doch allein das Sprechen darüber, auch das Eingestehen der eigenen Schuld, kann ja so schwer fallen. Und deshalb wohl versucht die Frau in letzter Sekunde, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Dazu die Verse 19 und 20. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Aha. Ja doch, auch ein interessantes Thema. Wo ist der richtige Ort, an dem man zu Gott beten soll? Darüber sollte man bei Gelegenheit durchaus mal sprechen oder besser noch eine Diskussionsrunde veranstalten. Ich muss Ihnen gestehen, ich habe den Verdacht, dass es solche Alibi-Veranstaltungen, wie ich sie gerne nenne, in manchen christlichen Gemeinden zuhauf gibt. Ganz besonders wurde mir das bewusst, als ich vor vielen Jahren dazu eingeladen wurde, während einer Sommerfreizeit 8 Bibelarbeiten zu den ersten 8 Kapiteln des Römerbriefes zu halten. Paulus geht dort ganz intensiv auf das Problem der Sünde ein, was die Sünde aus dem Menschen macht und wie sie den Menschen von Gott trennt. Ich spürte förmlich die Unlust der Freizeitteilnehmer, sich mit diesem Themenkomplex auseinanderzusetzen. So etwas waren sie einfach nicht gewohnt. Erst als die Hälfte der Woche um war, hatte ich den Eindruck, dass der Heilige Geist in den Herzen der Hörer etwas bewegte. Und schließlich kamen sogar einige Leute nach den Bibelarbeiten zu mir, damit ich gemeinsam mit ihnen ihre Sünden vor Gott bringe. Auch einige Pastoren waren darunter. Vielleicht haben Sie schon mal etwas von dem amerikanischen Prediger Henry Ward Beecher gehört. Er setzte sich im 19. Jahrhundert für die Gleichberechtigung der Frauen und für die Befreiung der Sklaven ein. Ein Bruder dieses Predigers hat einmal eine bemerkenswerte Äußerung gemacht. Er sagte, am besten gefällt mir eine Predigt, bei der ein Einzelner der Prediger ist und ein Einzelner die Gemeinde. Damit meinte er ein seelsorgerliches Gespräch unter vier Augen. Und als Grund nannte er, wenn der Prediger sagt, du bist der Mann, dann ist kein Missverständnis darüber möglich, wer wohl gemeint sein könnte. Du bist der Mann. Das hatte einst der Prophet Nathan zu König David gesagt, als es um eine bestimmte Sünde in seinem Leben ging. Natürlich war David wie vom Donner gerührt. Aber dann tat er das einzig Richtige und bekannte vor Gott seine Schuld. Im 2. Samuel-Buch heißt es sinngemäß, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und Nathan sprach zu David, ja, aber der Herr hat dir vergeben, und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Zurück zu Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen. Zwischen den beiden hat sich ein sehr persönliches Gespräch entwickelt. Und inzwischen muss die Frau auch erkannt haben, dass ihr sündhafter Lebenswandel sie nicht glücklich macht und dass er sie vor allem von dem lebendigen Wasser trennt, das Jesus ihr anbietet. Trotzdem weicht sie aus, will mit Jesus lieber darüber reden, wo man am besten beten kann. Ob sich Jesus wohl darauf einlässt? Falls Sie die Geschichte von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen noch nie gehört oder nicht mehr so ganz in Erinnerung haben, dann müsste es eigentlich richtig spannend für Sie sein, in der nächsten Sendung die Fortsetzung dieser Geschichte zu hören. Aber auch wenn Sie die Geschichte gut kennen, ist vielleicht der eine oder andere neue Gedanke für Sie dabei. Also, bis zum nächsten Mal und Gott befohlen.